im Rahmen des Radioprojektes Weiß auf Schwarz, Geschichte von Ungleichheit und Rassismus, geht es in den folgenden beiden Sendungen mit dem Titel Ein heikles Erbe, koloniales Sammlungsgut im Landesmuseum Hannover um einen Nebenaspekt des ja eigentlich wirtschaftlich und machtpolitisch basierten Kolonialismus. Es geht um den kulturellen Kontext, der im Zusammenhang mit der erstaunlich großen Zahl von in den Kolonien gesammelten Objekten geklärt werden soll und um die Frage, wie diese Objekte aus den Kolonien nach Deutschland kamen und auf welches Interesse sie hier gestoßen sind. Dafür ist der europäische Blick auf die Kolonien, auf die indigenen Menschen und ihre Kulturen, deren Existenz sich ja erst im Zuge der Kolonialisierung detailliert abzeichnete, von entscheidender Bedeutung. Wichtig war uns aber auch, wie sich der Umgang mit diesen Zeugnissen damals zerstörter indigener Kulturen heute verändert hat. In Gesprächen mit Frau Dr. Andratschke und Frau Baumann, beide im Landesmuseum Hannover tätig, werden wir diesen Fragen in zwei Sendungen am Beispiel Afrikas nachgehen. Zur Sprache kommen auch diesbezügliche Forschungsprojekte am Landesmuseum, die zunächst der Erfassung und Sichtung der Sammlungsbestände aus kolonialem Kontext dienen, die darüber hinaus in Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern heute die Herkunft und den kulturellen Kontext wichtiger Stücke zu klären versuchen. Daraus ergeben sich in vielen Fällen auch eine Neubewertung von Objekten bezüglich ihrer kulturellen oder sakralen Bedeutung und in der Folge auch die Klärung von Rückgabeforderungen. In den Museen Deutschlands und auch in Privatsammlungen lagern geschätzt noch Hunderttausende von Fund- und Beutestücken aus den ehemaligen deutschen Kolonien. Man fasst sie unter dem Begriff Sammlungsgut aus kolonialem Kontext zusammen. Diese sehr unterschiedlichen Objekte wurden in der Zeit der kolonialen Präsenz des Deutschen Reiches in Afrika, Ostasien und Neuguinea dort gesammelt und nach Deutschland gebracht, ganz ähnlich wie in den anderen europäischen Kolonialstaaten auch. Es handelt sich dabei teilweise um Kult- und auch Kunstobjekte, aber zum großen Teil auch um alltägliche Gebrauchsgegenstände. Hinzu kommen als Trophäen auch Waffen und weitere Beutestücke bis hin zu Köpfen von enthaupteten Kriegern. Solches Sammlungsgut wurde damals von den Museen sehr nachgefragt und von Militärs und Händlern vor Ort häufig unter ungeklärten Umständen erworben. Angesichts der damals vorrangig wirtschaftlichen Nutzung der Kolonien als Ursprungsländern ist diese koloniale Sammlungswut sozusagen nur der kulturelle Beifang, der in der europäischen Öffentlichkeit vor allem als Zeugnis einer fremden exotischen Welt Beachtung fand. Die zahlreichen völkerkundlichen Ausstellungen der damaligen Zeit bis hin zu Völkerschauen mit ausgestellten Menschen und Tieren machen aber deutlich, welche Faszination die meist unverstandenen Objekte und die klischeehaften Vorstellungen von naturnahen Halbwilden erregte. Es entstanden die bekannten Mythen von den magischen Riten der unbezähmbaren Kraft und der sexuellen Potenz der Neger, wie man sie nannte, auf die man mit einer Mischung aus Furcht und Bewunderung blickte, die man zugleich aber auch mit Verachtung strafte. In den Kolonien tolerierte man bei den indigenen Völkern sogar teilweise ihre Kultur, eine gewisse politische und kulturelle Eigenständigkeit, aber nur so lange, wie dies nicht die wirtschaftliche Ausbeutung der Ressourcen behinderte. Die vielfältigen fremden Kulturen und ihre andersartige, naturverbundene Lebensweise mit jahrhundertealter Tradition wurden lediglich als primitive Vorformen menschlicher Zivilisation wahrgenommen. Diese, wie man sie nannte, unzivilisierten oder halbzivilisierten Naturvölker waren im Rahmen der damaligen eurozentristischen Weltanschauung, die ungebrochen nur das weiße Europa selbst, die eigene europäische Zivilisation auf dem Gipfel der menschlichen Entwicklung sah, nichts anderes als frühe, niedere Entwicklungsstufen, die man ruhigen Gewissens den wirtschaftlichen Interessen opfern konnte. Zumal man ihnen ja im Gegenzug das Heil in Form des christlichen Glaubens, unserer Kultur und der kapitalistischen Wirtschaftsweise mit Technik und Arbeitsteilung brachte. Wo vorher Dorfgemeinschaften im Einklang mit der natürlichen Umwelt gelebt hatten, rodete man nun rücksichtslos das Land und errichtete Plantagen enormen Ausmaßes zum Anbau der in Europa so begehrten Rohstoffe wie Tee, Kakao, Tabak, Baumwolle und besonders Kautschuk und Palmöl. Die ihrer Lebensgrundlagen beraubten und entwurzelten Menschen fügten sich gut in die Lücke des großen Bedarfs an Arbeitskräften auf den Plantagen und im Bergbau ein und waren willkommene, billige Arbeitskräfte. In den Augen der Kolonisten waren die Eingeborenen als schwarze Rasse ebenso minderwertig wie ihre als primitiv angesehene Kultur. Der Typ des afrikanischen Negers wurde als eine frühe, niedere Form der menschlichen Rasse zwischen Tier und Mensch gesehen. Die Hautfarbe war dabei willkommenes Indiz für den Entwicklungsrückstand und zugleich das sichtbare Merkmal einer primitiven Rasse, die zwar als menschlich und ethisch unterentwickelt angesehen wurde, deren Arbeitskraft und physische Ausdauer man in dem heißen Klima aber gerne nutzte. Solange sich die Indigenen den Europäern gegenüber offen und freundlich zeigten, wandte man sich ihnen, abgesehen von der Ausnutzung ihrer Arbeitskraft, manchmal sogar wohlwollend in einer Art väterlicher Fürsorge wie Kindern zu. Man führte sie in europäische Sitten und den christlichen Glauben ein, um sie zumindest ein wenig europäischen Standards nahezubringen. Europäische Kleidung, Missionierung und auch die Nachahmung europäischen Alltagslebens gehörten dazu. Zugleich manifestierte sich aber zunehmend die Rassentrennung. Sexuelle Kontakte mit Afrikanern waren als Verunreinigung des Blutes verpönt. Und wenn es die Eingeborenen auch noch wagten, Widerstand zu leisten und sich mit Aufständen gegen die koloniale Ausbeutung wehrten, was zunehmend häufiger erfolgte, dann mussten sie natürlich hart bestraft werden. Dies geschah bei den sogenannten Strafexpeditionen, militärischen Überfällen auf Land und Leute, teilweise so hart, dass dabei mit massenhafter Ermordung von Zivilisten nach heutigen Maßstäben der Tatbestand von Kriegsverbrechen erfüllt war. Wie wir wissen, bis hin zum Völkermord an den Hereros in Namibia. Auch im Arbeitsalltag waren individuelle Bestrafungen an der Tagesordnung. Dafür nutzte man gerne Schläge mit Seilenden oder die Nilpferdpeitsche, wobei der Einsatz der letzteren wegen der schlecht heilenden und lange sichtbaren Wunden mit aufgerissenem Fleisch und dem Ausfall der Arbeitskraft, den sie verursachte, schließlich kritisiert wurde und wieder zurückging. Angesichts einer solchen Geringschätzung und Entwürdigung der indigenen Bevölkerung Afrikas zur Zeit des Kolonialismus ist die europäische Sammlungswut von Objekten als Zeugnissen von deren Kultur schwer zu verstehen. Aber neben der Mythisierung Afrikas in Deutschland einerseits und der daraus folgenden Faszination gab es andererseits bei uns auch ein großes naturwissenschaftliches Interesse an den fremden Kulturen. Weil man sah, wie der Kolonialismus die indigenen Kulturen in Afrika bedrohte und zerstörte, war es umso dringlicher, so viele Spuren wie möglich zu sichern, wenn auch das Studium des zum Verständnis der Objekte notwendigen kulturellen Kontexts dabei aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten unzureichend bleiben musste. Und so ist es zu erklären, dass Museen sammelten, was immer sie bekommen konnten, aber dass auch unzählige Objekte zunächst einmal vorläufig in den Archiven verschwanden und dort heute noch auf ihre Untersuchung, Bewertung und Einordnung in kulturelle Kontexte warten. Ein Jahrhundert später haben wir heute eine andere Sicht auf die indigenen Völker überall in der Welt. Wissenschaftlich ist jede Rassentheorie unhaltbar geworden. Wir wissen, Menschen sind genetisch nicht in Rassen zu unterteilen, schon gar nicht in höher und minder entwickelte. Aber dennoch ist heute die Idee von der Bedrohung durch minderwertige Rassen in den Köpfen vieler Menschen noch keineswegs verschwunden. Gerade auch vor dem Hintergrund eines global wieder aufflammenden Rassismus ist die Arbeit der Museen für eine Neubewertung der Sammlungsobjekte gemeinsam und auf Augenhöhe mit den Nachfahren der damaligen Kulturen heute von großer Bedeutung. Zu nennen ist dabei vor allem auch das Projekt des Landesmuseums Hannover mit der Abkürzung PAESE für den Titel Provenienzforschung in außereuropäischen Sammlungen und der Ethnologie in Niedersachsen, das in den Gesprächen mit Frau Dr. Claudia Andratschke und Frau Baumann ausführlich zur Sprache kommen wird. In unserer ersten Sendung nun das Gespräch mit Frau Dr. Andratschke über die damalige Beschaffung der Objekte aus kolonialem Kontext, über ihre Bedeutung für die deutschen Museen von damals bis heute und über den anderen neuen Umgang mit den Objekten und ihrer Ausstellung in neuen Kontexten heute. Ich begrüße am Telefon Frau Dr. Claudia Andratschke, die am Landesmuseum in Hannover seit 12 Jahren als Provenienzforscherin tätig ist. Sie leitet und koordiniert das vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur initiierte Netzwerk Provenienzforschung in Niedersachsen und sie ist befasst mit einem Projekt des Landesmuseums, das sich ebenfalls der Provenienzforschung widmet, mit der Abkürzung PAESE für Provenienzforschung in außereuropäischen Sammlungen und der Ethnologie in Niedersachsen. Frau Andratschke, was ist eigentlich Provenienzforschung und was bedeutet sie speziell für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, also Exponaten in Ausstellungen oder auch nur im Keller des Museums gelagerten Objekten außereuropäischer Herkunft, also aus der Kolonialzeit im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts?
Ja, Provenienzforschung ist die Beschäftigung mit der Herkunft. Provenire heißt auch herkommen auf Latein. Also widmet sich der Geschichte der Herkunft von Kulturgütern im weitesten Sinne. Da gilt es also erst einmal, die Besitzverhältnisse zu klären und je nachdem, welchen Fokus wir haben, dann eben in bestimmten Zeiten. Das heißt, in dem Fall, wo es um koloniale Kontexte geht, müsste man erstmal klären, was genau man darunter versteht. Aber die derzeitige Diskussion rankt sich ja vor allen Dingen dann um das 19. Jahrhundert, die Zeit des tatsächlichen Imperialismus, als es dann auch die deutsche koloniale Expansion gab. Das heißt, hier würden wir dann zum Beispiel genau in dieser Zeit schauen, welche Objekte sind in die Sammlung gekommen, haben sie in dieser Zeit, welche Besitzverhältnisse haben sich geändert. Und es geht eigentlich immer vom Objekt aus, es geht von den hauseigenen Quellen aus, das sind die Inventare, Karteikarten, Angebots-, Ankaufskorrespondenzen und weitet sich dann immer weiter aus. Und während wir zum Beispiel bei der Provenienzforschung zu Ennis Raubgut dann eben in die jeweilige Überlieferung dieser Zeit gehen, würden wir dann eben bei Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten dann also in die Kolonialakten gehen, soweit es sie gibt. Und das ist etwas, was natürlich noch hinzukommt, wir würden immer auch versuchen, die indigenen Herkunftsgesellschaften oder Herkunftsländer zu beteiligen, und zwar möglichst schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt.
Was die Herkunft bzw. den damaligen Erwerb der Objekte aus der Kolonialzeit angeht, so ist der ja oft dubios und man spricht auch dabei aus heutiger Sicht von Raubkunst. In der letzten Ausgabe der Zeit, Nummer 49, findet sich auf Seite 8 ein Umfrageergebnis zur Frage, wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, geraubte Kunst zu finden? Neben Razzien und Nazisammlungen überragt ein großer grüner Balken von fast 90% der Leserantworten alles andere bei der Rubrik eine Eintrittskarte für ein ethnologisches Museum kaufen.
Ja, naja, also ich meine, ich finde schon den Begriff Raubkunst bei NS Raubgut ehrlich gesagt problematisch, weil es immer suggeriert, dass es herausragende individuelle materiell wertvolle Kulturgüter sind, um die es da geht. Und das ist auch meistens das, was dann in den großen Zeitungen steht. Aber auch da hat sich ja die systematische Entziehung und Verfolgung bis in den Alltag hineingezogen. Und bei Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten haben wir natürlich auch herausragende Einzelstücke, keine Frage. Die Benin-Bronzen, die auch immer wieder in der Presse auftauchen. Aber wir haben auch dort eben Alltagsgegenstände oder auch teilweise Naturalien oder andere Dinge. Und um die geht es eben natürlich genauso. Und es ist tatsächlich so, dass alle Museen in der Zeit des Kolonialismus einen sprunghaften Anstieg in ihren Sammlungen hatten, sodass man schon sagen kann, dass sie natürlich Nutznießer und Profiteure dieser kolonialen Expansion waren, und einige Museen haben ja auch selber Expeditionen entsandt oder haben Anleitungen gegeben, was man sammeln sollte, sodass also die Geschichte der Museen und auch der Disziplin Ethnologie ganz eng mit all diesen Dingen verknüpft ist. Und deswegen haben wir ja auch heute eine besondere Verantwortung, uns darum zu kümmern und das aufzuklären.
Ja, aber sagen Sie, damals waren diese Objekte ja gewissermaßen nur Beifang bei der wirtschaftlichen Ausbeutung der Kolonien. Man war ja im Wesentlichen interessiert an den Rohstoffen, an der Ausbeutung überhaupt dieser Ressourcen für die zunehmende Industrialisierung in Europa. Wie kommt es überhaupt zu diesem, wie kam es damals zu diesem Interesse an diesen Objekten, an diesen Kulturen, die man doch eigentlich eher ignorierte oder geringschätzte?
Es ist die Entstehung eben der verschiedenen Disziplinen, Anthropologie, Ethnologie, die dann eben mit so einer Art Rettungsgedanken dafür sorgen wollte, dass also bevor der Kulturkontakt einsetzt und sich das alles nach damaligem Verständnis verwischt, also man das möglichst in die Sammlungen bekommt. Das findet man immer wieder und es gibt dann ja auch von Felix Luschan aus dem ehemaligen Königlichen Völkerkundemuseum in Berlin direkte Anleitungen, was man wie sammeln sollte. Und das betraf dann eben natürlich auch Alltagsgegenstände, weil es eben auch darum ging, diese Kultur zu dokumentieren, zu bewahren, nach den damaligen eurozentristischen Perspektiven, Kategorien und Systematiken. Das heißt, man hat das da rausgeholt und hat das dann hier nach europäischen Kategorien wiederum einsortiert in die Sammlungen und dann eben für Europäer ausgestellt, um damit dann sozusagen diesen Blick auf das Fremde, das Exotische irgendwie teilhaben zu lassen. Und das Interesse war natürlich schon groß an diesen Kulturen. Hier bei uns im Museum war ja die Ethnologie erst in den 50er Jahren ein eigener Fachbereich. Das heißt, es war vorher immer der Früh- und Urgeschichte angegliedert. Und da sieht man auch, dass bestimmte Sachen gesammelt wurden, um technische Prozesse miteinander zu vergleichen. So haben die damals gearbeitet und so arbeiten auch außereuropäische Kulturen. Also um da bestimmte Entwicklungsgedanken darzustellen und diese Dinge. Und natürlich machen dann solche Objekte immer nur einen kleinen Teil aus, aber wenn man dann eben sieht, bei uns zum Beispiel, unsere ethnologische Sammlung hier im Landesmuseum ist relativ klein mit 20.000, 22.000 Inventarnummern im Vergleich zu Berlin, Leipzig und den großen Sammlungen. Aber auch da kann man dann eben gucken, gab es nach 1884 einen sprunghaften Anstieg von etwa 5.000 Nummern, die dann bis zum Ende der deutschen Kolonien in die Sammlung kamen. Also doch etwas, wovon man ja offensichtlich profitiert hat.
Also doch ein großes Interesse. Aber wo lag eigentlich das Zentrum dieses Interesses? War es die exotische, andere Welt oder war es auch der Blick auf frühere Entwicklungsstufen, wie man meinte?
Ja. Also ich denke, es war beides und es war vor allen Dingen in der Zeit ein Teilhaben wollen am, wie man es damals nannte, kolonialen Gedanken. Dazu muss man wissen, dass es Reichstagsbeschlüsse gab, die im Prinzip besagten, dass wenn jemand, der damaligen Schutztruppe angehörte, jeder Kolonialbeamte musste, das, was er mitbrachte, auch die vom damaligen Deutschen Reich finanzierten Expeditionen, alles musste zuerst Berlin angeboten werden. Deshalb liegen da ja jetzt auch die meisten Probleme. Und erst dann, wenn es dort sozusagen für nicht so gut oder das haben wir schon und so weiter befunden wurde, durfte es nach einem bestimmten System weiter verteilt werden. Und so sind dann auch andere Museen an diese Dinge gekommen und das ist auch ein Grund, weshalb das alles so weit verstreut ist und viele Sammlungen versprengt sind auf verschiedene Häuser. Und hier in Hannover war es dann der damalige Direktor Jakobus Reimers, der dann 1894 Hannoveraner, die sich in Kolonialdiensten befanden, darunter auch so berühmte wie der Gouverneur Rudolf von Bennigsen, aktiv angeschrieben haben und hat ihn aktiv angeschrieben und gesagt, sammelt doch mal für eure Heimatstadt, für euer Heimatmuseum. Und es gab auch welche, die von sich aus Lokalpatriotismus, man hat teilweise auch dafür Orden bekommen, gesammelt haben für Hannover im Prinzip. Und auch das spielt natürlich eine Rolle, dass man einfach teilhaben wollte an dem Ganzen, dass man auch wie in Berlin zeigen wollte, wir haben auch Objekte aus den Kolonien. Und das ging dann ja nochmal in den 30er Jahren zur Zeit des Kolonialrevisionismus mit Kolonialausstellungen. Da haben wir genau das, was Sie gesagt haben, nämlich die Rohstoffe, wie profitieren wir wirtschaftlich davon, und die Objekte in einer Ausstellung zusammen.
Also die Objekte waren dann so eine Art Trophäe auch, ne?
Ja, natürlich, zusammen mit Geweihen und Gehörnen, die dann ja nicht in die ethnologischen Sammlungen kamen. Auch das ist massenhaft dann in die Sammlungen gekommen. Wenn man auch zeitgenössische Aufnahmen sieht von Kolonialbeamten in ihren jeweiligen Häusern vor Ort, dann sind da Jagdzimmer, dann sind da genau solche Trophäen von der Jagd dabei, wie dann eben auch Objekte. Ja.
Damals gab es ja auch noch außer Rudolf von Bennigsen noch andere hannoversche Persönlichkeiten, die in Afrika zum Beispiel engagiert waren.
Also es gab ganz vielfältige. Wilko von Frese, ein Leutnant stationiert in Jang in Kamerun, war einer von denen, die sozusagen von sich aus angeboten haben zu sammeln. Und dann gab es zum Beispiel die Familie Ahlborn, ein Kapitän, der hat dann eher in Ozeanien auch gesammelt. Eine Familie, wo dann später die Sammlung uns angeboten wurde. Also das sind teilweise keine sehr berühmten Namen, was man natürlich erwähnen muss, wo auch heute noch eine Straße oder eine Allee nach benannt ist, Graf von Waldersee, der mit dem Boxeraufstand in China in Verbindung zu bringen ist. Auch das ist natürlich eine Persönlichkeit, da haben wir jetzt aber nicht direkt den angeschrieben. Aber das sind natürlich Dinge, die man mit Hannover in Verbindung bringen kann.
Ich höre immer wieder heraus, dass die Museen und damals das Hannoversche Museum auch, es hieß glaube ich noch Provinzialmuseum, da war dieses Interesse sehr groß und Sie sagen 22.000 Objekte haben Sie, das ist ja eine enorme Zahl auch. Das kann doch kein reines Forschungsinteresse gewesen sein. Sie sagten ja auch Trophäen und Stolz. Wie wurde das in der Bevölkerung denn überhaupt sonst noch wahrgenommen? Wo kam das Interesse her? War das das Interesse an dem Fremden, an der Exotik? Oder welche Faszination haben diese Objekte ausgeübt?
Ja, natürlich. Also es war zu diesem Zeitpunkt war es ein großes Interesse an der Fremde und an der Exotik. Man ist ja selber nicht gereist. Wir haben zur gleichen Zeit, das darf man auch nicht vergessen, ja auch Völkerschauen in ganz Europa, wo man dann Tiere, Objekte, aber eben auch Menschen hat touren lassen und in Zoos ausgestellt hat.
Ganze Dörfer aufgebaut, nicht? Und mit Menschen, ja.
Von teilweise Organisatoren, aber auch Tierhändlern, Hagenbeck, aber auch hier in Niedersachsen gab es Firmen, die sich da engagiert haben. Und wenn man guckt, alleine im Zoo Hannover gibt es vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1930, 32 diverse Ausstellungen, die eben Menschen zur Schau gestellt haben. Und wenn man sich das anguckt mit Sondereintritt, dann ist das natürlich auch etwas, wo die Bevölkerung dann hingegangen ist und sich das angeschaut hat und wo auch alle Stereotypen dann bedient werden, wenn man in zeitgenössische Dokumente eben reinguckt. Das heißt, man sieht eigentlich, dass Menschen teilweise wie Tiere beschrieben werden, die dann auch Dinge vorführen, was immer nach gleichem Muster abläuft. Exotisch, fremd, wild, auch das ist ja etwas. Alle haben, wenn wir beim Thema Trophäen sind, alle Sammlungen haben ganz viele Waffen, Speere, Schilde. Und das wurde dann auch ausgestellt und hat damit ja wieder beigetragen dazu, dass ein Bild reproduziert wurde von einem Wilden, der mit solchen Waffen kämpft. Und das hat ja nachweislich auch Schusswaffen gegeben, die wurden dann nicht so gerne gesammelt und ausgestellt, weil das nicht diesem Klischee des wilden Afrikaners sozusagen entsprach.
Kann man sagen, dass die Haltung zu der indigenen Bevölkerung ein bisschen zwiespältig war? Auf der einen Seite, wenn sie kooperierten, dann wurden sie behandelt wie Kinder, die man erziehen musste, auf den richtigen Weg bringen, auch zum Christentum hinführen musste. Und wenn sie aber aufbegehrten, wenn sie revoltierten, dann mussten sie streng bestraft werden. Und das ging ja bis zum Völkermord, wie wir wissen, bei den Hereros.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, sei es durch die Missionierung, sei es durch die, wie es in den zeitgenössischen Quellen heißt, Befriedung eines Gebiets. Und dann sieht man ja, was ist gemacht worden. Es sind Kopfsteuern, Hüttensteuern eingeführt worden. Und es gab überall Widerstände gegen die jeweiligen Kolonisatoren. Das heißt, die sind dann sehr, sehr hart. Also überall, auch das ist ja so etwas, was sich teilweise noch hält, in der Auffassung, es gab nur eine ganz kurze Zeit der deutschen kolonialen Expansion, aber auch die war nicht friedlich. Überall, wo so Kolonialmächte aufgebaut werden sollten und das durchgesetzt werden sollte, gab es Widerstand und wurde dieser Widerstand durch Strafexpeditionen niedergeschlagen. Und das hieß dann ganze Dörfer bestrafen, das hieß dann immer auch ganz normale Menschen sozusagen bestrafen oder auch töten, ja.
Ja, weil sie ja wirklich nur als Menschen zweiter Klasse betrachtet wurden. Der Rassismus hatte ja dort auch schon sich sehr verstärkt. Wir kennen ihn ja aus Europa schon von früher. Aber in der Kolonialzeit entwickelte sich dann ja bereits der Begriff des reinen, edlen Blutes, das Europäer in Abgrenzung zur schwarzen Rasse bewahren mussten. Wenn da zum Beispiel im Stammbaum bekannter Familien Eingeborene, meistens von Weißen geheiratete schwarze Frauen, auftauchten, dann wurde das eher verschleiert oder ausgelassen. Es war zum Tabu geworden, dass durch Mischehen, wie man sagte, das Blut verunreinigt wurde. Also das rassistische Denken war schon um die Jahrhundertwende auch in dieser Hinsicht sehr deutlich. Ich wollte nochmal zurückkommen auf diesen Zwiespalt, die Missachtung politischer Strukturen, die allenfalls instrumentalisiert wurden zur Ausbeutung des Landes, und der herablassende Blick oder auch Missachtung der religiösen Überzeugungen, die eher als Hokuspokus angesehen wurden, und trotzdem dieses Interesse. Das ist für mich ein Widerspruch.
Wir haben das zu allen Zeiten, wenn Wissenschaft sozusagen in diesen Dingen verstrickt ist. Ich denke schon, dass mit den aufkommenden Disziplinen, die da beteiligt waren, es sind ja auch Geologen, Anthropologen, alle möglichen dorthin gereist, haben Vermessungen durchgeführt, haben diese Dinge gemacht. Wissenschaften nutzen das sozusagen dann jeweils für sich größtmöglich aus. Das haben wir in der NS-Zeit dann später wieder ganz ähnlich. Es gibt günstige Gelegenheiten, dorthin zu reisen, und es gibt günstige Gelegenheiten, dort Dinge zu entnehmen, Proben zu machen, Messungen vorzunehmen. Der Widerspruch, dass vielleicht manche, die dann dort waren, vielleicht das durchaus widersprüchlich auch gesehen haben, aber dass natürlich auch dann da reingegangen sind, um bestimmte Dinge zu sammeln, die man in dieser Form dachte, nie wieder so bekommen zu können, weil es eben noch unberührt ist und weil jetzt erst die Europäer oder Deutschen dorthin kommen. Und das, ich habe es vorhin schon gesagt, auch natürlich dieser Rettungsgedanke da eine große Rolle spielte. Und man fühlte sich dann als jemand, der dann da sogar noch Kulturbewahrer vielleicht ist, wenn man die Sachen mitnimmt und dann in Europa bewahrt. Weil ja klar war, dass durch den Austausch sich bestimmte Dinge auch verändern werden. Und auch das sieht man ja. Es gab entsprechenden Austausch, und es gab dann auch Seiten der indigenen Bevölkerung das Gefühl, dass bestimmte Dinge besonders nachgefragt sind. Und da haben dann auch Märkte drauf reagiert. Das heißt, es gab dann auch relativ schnell Märkte für bestimmte Objekte, die extra für Europäer hergestellt wurden, einfach weil man das Gefühl hatte, dass das irgendwie scheinbar in Europa begehrt ist.
Sie haben erwähnt, dass es sich bei diesen Objekten um sehr verschiedene Bereiche handelte. Waffen hatten wir zuletzt noch gesagt, Gebrauchsgegenstände, aber auch Kultobjekte. Auch der Begriff Kunst kommt ja ins Spiel. Inwiefern kann man auch von Kunst sprechen? Die Rituale waren also von wissenschaftlichem Interesse, aber die Bevölkerung hat offenbar auch Fantasien projiziert in diese wilde, ursprüngliche Welt.
Also es gab einerseits natürlich die Alltagsgegenstände, dann herausragende, geheim sakrale Gegenstände, die dann eigentlich nur bestimmten Menschen vorbehalten waren, wo man dann natürlich auch, je nachdem, ob man diese Gegend auch missioniert hatte, sie als Zeichen heidnischer Kultur sozusagen so etwas mitnahm. Teilweise muss man aber auch sagen, wusste man überhaupt nicht, was man da hatte. Das muss man ganz klar so sagen aus heutiger Perspektive, sondern es sah halt einfach sehr exotisch und bunt aus und sehr fremd. Und das war etwas, was wichtig war. Man hat dann diese Dinge inszeniert. Man hat dann auch versucht, diese Kultur darzustellen. Also man hat das regional systematisch eingeordnet und dann auch entsprechend ausgestellt. Also wir hatten zum Beispiel eine frühe Südsee-Ausstellung im Provinzialmuseum. Da hat man dann noch lauter Pflanzen dazu getan und das alles sehr stark exotisiert. Und so ging das dann eigentlich durch die Jahrzehnte weiter. Wir hatten eine Ausstellung 1958, Fremde Welten, ferner Geist, wo man auch schon sieht, wie diese Distanz weiterhin eigentlich aufrechterhalten wird. Und dann haben wir natürlich insbesondere dann auch schon einerseits Anfang des 20. Jahrhunderts, aber das betrifft hauptsächlich afrikanische Masken, das Interesse der modernen Kunst an diesen Dingen, an der Abstraktion. Also viele moderne Künstler oder Sammlungen von moderner, damaliger Avantgarde-Kunst haben auch solche Masken aus Afrika dann eben gesammelt und das dann gegenübergestellt, weil das sehr ähnlich aussah. Und wir haben dann ab den 70er Jahren so diese Stilisierung von Kunst und dann eigentlich eine Gegenüberstellung bestimmter Objekte, nur noch weil sie dann kunstwürdig waren. Und die Alltagsgegenstände blieben oder landeten dann meist im Depot, außer in so Häusern wie hier am Landesmuseum, wo dann dieser Vergleich zwischen der Archäologie und der Ethnologie bestimmten Innovations- oder Technisierungsprozessen eigentlich auch noch lange anhielt.
Also wir kommen damit zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg schon. Und die Frage ist noch, wie hat sich nun der Blick auf diese Sammlungsgegenstände verändert? Da gibt es ja bis, wie Sie schon sagten, auch bis in die 50er Jahre noch den alten Blick, ein bisschen eurozentristisch, immer noch auch ein bisschen herablassend, aber trotzdem fasziniert von der Exotik. Das hat sich bis dahin noch nicht viel geändert. Seit wann gibt es jetzt eigentlich ein Umdenken?
Es kommt darauf an, welchen Bereich man sich anschaut, denke ich. Also ich glaube, die große Linie, da haben Sie recht, hat sich zunächst wenig verändert. Das hat dann einerseits natürlich in der Fachdisziplin der Ethnologie ein Umdenken stattgefunden. Es hat einerseits in der Geschichte genauso mit Postcolonial Studies. Gleichzeitig haben wir dann die jeweilige Unabhängigkeit bestimmter Länder, dann auch Bestrebungen sozusagen, aus all diesen Dingen rauszukommen, also das Zeitalter des Postkolonialismus, das spielt dann alles zusammen und führt am Ende dazu, dass man eigentlich sagt, einerseits, man muss sich wieder ein bisschen der materiellen Kultur zuwenden, das ist so die Ethnologie, und gleichzeitig aber auch sollte man diese ganze eurozentristische Perspektive aufbrechen. Das heißt, unabhängig von Provenienzforschung gibt es dann vermehrt Projekte, Ausstellungsprojekte, Forschungsprojekte von europäischen Museen zusammen mit indigenen Herkunftskulturen oder Gesellschaften, weil man eigentlich der Meinung ist, dass man das nicht mehr alleine in Europa, der weiße Wissenschaftler, bearbeiten oder entscheiden kann. Und dann haben wir zum anderen die moralisch-ethische Komponente, die dann eben dazu führt, dass man der Meinung ist, man müsste eigentlich sich um die Herkunft der Bestände kümmern und diese aufarbeiten. Und das hat ja erst ganz spät eingesetzt, wenn wir um koloniale Kontexte uns drehen. Obwohl es schon frühe Rückgabeforderungen ja gab in der Nachkriegszeit. Aber das hat eigentlich meines Wissens keine großen Wellen geschlagen oder so im Bewusstsein der europäischen Bevölkerung sich in irgendeiner Form niedergeschlagen.
Ja, ägyptische Mumien zum Beispiel, aber in neuerer Zeit ja auch verstärkte Sachen. Aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Ich wollte noch einmal eine Ausstellung erwähnen, die Ausstellung Heikles Erbe, koloniale Spuren bis in die Gegenwart, die von Oktober 2016 bis Februar 2017 im Landesmuseum gelaufen ist. War das schon so ein Versuch in neuerer Auseinandersetzung mit diesen Objekten?
Genau. Als ich am Anfang hier für Provenienzforschung zuständig wurde, war es so wie in den meisten Sammlungen auch. Da lag der Fokus ganz klar auf der bildenden Kunst und auf der Suche nach und Identifizierung von Raubkunst oder Raubgut aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und 2013 bin ich dann für alle Fachbereiche zuständig geworden. Und da war eben klar, wo liegen in der Naturkunde und in der Ethnologie die größten Bedarfe. Und das war eben mit diesem Anstieg nach 1884 in der ethnologischen Sammlung um 5000 Objekte ganz klar die Kolonialzeit. Und dann hat die Ethnologie, Alexis von Poser, damals der Kurator, zusammen mit der Naturkunde und der Provenienzforschung das in einem Ausstellungsprojekt eben versucht. Wir haben eben versucht, tatsächlich diese Bestände von Hannoveraner Sammlerinnen und Sammlern, Wilko von Frese haben wir erwähnt, von Bennigsen, dann gab es noch andere wie Gustav Kors, der hat zum Beispiel Naturobjekte, also Geweih, Gehörn, aber auch andere Objekte dann an die Sammlung gegeben. All diese Dinge aufzuarbeiten in einem ersten Schritt, zu schauen, wer waren eigentlich diese Personen, was haben sie in welcher Kolonie eigentlich gemacht, wie würden wir das heute bewerten und die Zwischenergebnisse davon haben wir dann in der Ausstellung ausgestellt. Und am Ende, sie hatte dann noch einen Teil, der dann moderner war, der sich dann um Hawaii drehte, wo es eben auch Stimmen gibt, die sagen, dass die Annexion an die USA eine Kolonisation im Prinzip darstellte. Und dann zu enden mit Postkolonialismus und was bedeutet das eigentlich heute? Und dass eigentlich die Ethnologie heute oder eine ethnologische Sammlung heute sich eben tatsächlich öffnen muss, dass vielmehr das Museum ein Begegnungsort sein sollte, wo alle Stimmen zu hören sind und insbesondere eben auch die Stimmen und die Perspektiven der Herkunftsgesellschaften und Länder. Und das haben wir in der Ausstellung natürlich nicht geschafft, jeweils in diese Länder zu fahren und vor Ort den Spuren nachzugehen. Es gab da schon internationale Kooperationen, aber halt nicht so für jeden Bestand, für jede Region, wie es eigentlich nötig wäre. Und aus diesen Bedarfen und aus dieser Idee heraus ist dann das Paese-Projekt sozusagen entstanden.
Aber Sie hatten in der Ausstellung ja immerhin auch einen afrikanischen Königssaal zusammengestellt aus Objekten.
Das waren Objekte aus der Sammlung von Wilko von Frese, wo wir zu dem Zeitpunkt eben schon einerseits festgestellt haben, wenn man sich mal mit der Person beschäftigt, dass er sehr wohl auch an solchen Expeditionen, die zur Befriedung eines Landes dienten, nämlich der Kamnun-Expedition in Kamerun teilgenommen hat und das nicht so friedlich alles abgelaufen sein kann, wie man bis dahin immer dachte. Und es ging eben um Geschenke, die angeblich auf Augenhöhe stattgefunden haben. Und da waren dann bei Hauspfosten oder einer Königsfigur dann eben die Frage, ob so etwas tatsächlich auf Augenhöhe geschenkt worden wäre. Und wir haben nur die Frage aufgeworfen und dem Ganzen weiter nachgegangen ist dann eben die Kollegin aus dem Paese-Teilprojekt, Bianca Baumann, die das jetzt bearbeitet.
Insofern ist ja auch die Frage der Raubkunst wieder aktuell, denn es ist ja manchmal gar nicht mehr nachvollziehbar, ob das wirklich Geschenke waren, wie Sie schon sagten eben, oder ob es doch einfach nur bei Strafexpeditionen geraubte Gegenstände waren, die dann einfach illegal in den Besitz gekommen sind. Aber Das ist heute auch eben zur ethischen Frage geworden in den Museen, wie Sie schon sagten. Und es geht heute ja neben der Ethnologie, die zum Teil leider ja wahrscheinlich auch schon eine historische Wissenschaft geworden ist, im Hinblick auf diese Kulturen, die gar nicht mehr so existieren, geht es dann aber auch um ganz konkrete Rückforderungen und auch Rückgaben von Gegenständen. Gibt es da Beispiele, die Sie nennen können?
Die meisten deutschen Museen sind ja bisher vor allen Dingen von Rückgabeforderungen nach menschlichen Überresten angesprochen worden, beziehungsweise als klar war, dass ich 2013 für alle Fachbereiche zuständig war, dann muss man ja auch bei derartigen Beständen mit mehreren tausend Objekten und Dingen priorisieren. Und da ist klar, natürlich die oberste Priorität, bevor man sich um Objekte kümmert, liegt bei menschlichen Überresten. Und es gibt da staatlich organisierte Rückgabeforderungen, so wie im Fall von Australien, die schon ganz früh eingesetzt haben. Da haben wir 2017, obwohl die Recherchen lange abgeschlossen waren, dann die menschlichen Überreste einer jungen Frau an Australien, an die Lama Lama zurückgegeben. Wir haben dann zwei Schädel und der Teil eines Schädels an Namibia zurückgegeben, 2018.
Wie kommen die in den Besitz, Schädel?
Die sind sozusagen über einen Kaufmann namens August Rautenberg in die Sammlung der Naturkunde gekommen, mit Tierpräparaten zusammen. Und auch das sagt natürlich etwas aus, wenn man dann in die Korrespondenzen geht und in die zeitgenössische. Wir sind da so um 1910 etwa.
Ja, aber abgetrennte Schädel. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Erwerbsweise. Wenn man abgetrennte Schädel im Museum hat, wie können die überhaupt in die Hand der Europäer gekommen sein? Sind das Überbleibsel aus Strafexpeditionen, wo man Leute getötet hat? Oder worum geht es dabei?
Also das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt da die Charité in Berlin mit ganz vielen Beispielen, da kann man dann schauen, wie unterschiedlich das sein kann. In unserem Fall war es so, dass auf der Karteikarte von einem Schädel stand, dass es ein Krieger gewesen sei, der von einem Farmer erschossen wurde. Das wäre dann tatsächlich so gewesen, dass der abgetrennt worden ist. Und es gab auch Adressen in Berlin, wo so etwas dann noch im Nachhinein präpariert wurde, dass man es aufbewahren konnte. Also da gab es einen kleinen Markt für, wenn Sie so wollen.
Also tatsächlich als Trophäe?
Ja.
Also völlig barbarisch eigentlich, in einer Art und Weise, wie die man eigentlich den Wilden zuschreibt.
Ja, also ja. In dem Fall war es so, dass wir nach langer Diskussion entschieden haben, die auch anthropologisch untersuchen zu lassen. Auch das ist ja etwas, auch die Vermessungsmethoden, die da angesetzt werden und die Literatur, die da zum Teil zu Rate gezogen wird, dann von Anthropologen, basiert letztlich auf diesen rassistischen Kriterien. Weshalb es schwierig ist, ob man das überhaupt tun sollte. Aber in dem Fall war es so, dass dann eben dabei rauskam, dass der eine Schädel tatsächlich zusammengesetzt war aus dem Schädel einer Frau und eines Mannes, dass er Erde enthielt, woraus dann geschlussfolgert werden konnte, dass er von einer Begräbnisstätte aufgesammelt wurde oder ausgegraben. Das können wir ja nicht mehr rekonstruieren. Und dieser Kaufmann, der die dann hier in die Sammlung gebracht hat, hat dann entweder eine falsche Geschichte erzählt oder es ist ihm schon mit einer falschen Geschichte selber übergeben worden. Das können wir nicht mehr rekonstruieren. Aber das sozusagen etwas, was tatsächlich einfach in einer Begräbnisstätte, auch das ist unrechtmäßig, keine Frage, aufgesammelt wurde und zusammengesetzt, obwohl es gar nicht eine Person war, dann noch mit dieser falschen Geschichte hier abzuliefern, ja, das sagt natürlich viel aus.
Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, auf das Projekt des Landesmuseums einzugehen, das Sie ja koordinieren und leiten, Paese, Stichwort. Das ist ja ein riesiges Projekt, wenn man die Zahlen der Objekte betrachtet. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, wir haben dann eben, weil es zu dem Zeitpunkt überhaupt noch gar keine nationalen Fördermittel gab. Da gibt es so das Zentrum Kulturgutverluste, was Provenienzforschung fördert. Das ging aber bis vor 2 Jahren nur im Bereich NS-Raubgut. Hatten wir eben hier im Haus die Idee, die 5 größten Sammlungen in Niedersachsen gemeinsam sollten bestimmte Bestände untersuchen. Und das läuft also in Hannover, Göttingen, Oldenburg, Hildesheim und Braunschweig. Und natürlich werden auch da wieder nicht alle Bestände aus der Kolonialzeit in den Blick genommen, sondern immer nur ausgewählte. Und dann haben 2 Projekte den Fokus zum Beispiel auf Kamerun, 1 mehr auf Papua-Neuguinea, andere auf Namibia, manche auch nur, wie die Sammlung in Göttingen, was ja auch dann eine Studiensammlung war, die auch für die Lehre an der Universität genutzt wurde, fragen dann auch nach solchen Dingen. Macht es einen Unterschied, wenn solche Objekte für die Forschung an einer Universität genutzt werden, oder ist das anders als in Museen, die das dann ausstellen? So hat jedes Teilprojekt ein bisschen einen anderen Fokus, und doch kommen alle immer wieder zusammen zu Methodenworkshops, Kolloquien, gemeinsamen Treffen. Und was eben das Gute ist, dadurch, dass es von der Volkswagen Stiftung gefördert wird, dass es eben auch möglich ist, mit Kooperationspartnern aus den Herkunftsländern zusammenzuarbeiten, die also auch auf die Objekte blicken zu lassen, mit einzubeziehen, dorthin zu reisen und versuchen, diesen Dingen dort vor Ort weiter nachzugehen.
Ich möchte nochmal auf einen Begriff zurückkommen, der ja als Titel der Ausstellung auch inbegriffen war, der Begriff heikles Erbe. Was ist so heikel an diesen Objekten, dass Sie die ganze Ausstellung sogar danach benannt haben? Ich glaube, das spielt bei Paese auch eine Rolle, wenn Sie all diese Objekte digitalisieren und veröffentlichen und manche dann doch gar nicht veröffentlichen können.
Der Begriff heikles Erbe ist natürlich etwas, was dann nicht sozusagen die Kuratoren alleine entscheiden, sondern das wird abgestimmt. Heikel ist es insofern, als wir uns A fragen müssen, besitzen wir diese Dinge rechtmäßig und wie gehen wir zukünftig damit um? Und das betrifft natürlich insbesondere, also das eine ist es, in einen Dialog einzutreten darüber, wie wir mit ihnen umgehen sollen, ob wir sie ausstellen dürfen, ob wir sie zurückgeben sollen. Nicht jedes Objekt wird zurückgefordert, bei manchen haben Gespräche begonnen, da gibt es dann teilweise unterschiedliche Interessen. Aber es gibt eben auch geheime Objekte, sogenannte Sacred Objekte, die nicht für jeden sichtbar sein sollen, die nur von bestimmten initiierten Personengruppen, in Afrika sind das dann Bünde, in Australien ganz besonders heilige Objekte, Jurunga, auch ein Teilprojekt von Paese, betrifft das dann nur ganz bestimmte Gruppen in Zentralaustralien, die das sozusagen sehen, handhaben oder besprechen dürfen. Und da gilt es natürlich auch jeweils herauszufinden oder auszuhandeln, ob wir das überhaupt mit einer Abbildung dann in einer Datenbank sichtbar machen können. Denn das ist auch etwas, was natürlich immer wieder gefordert wird, die Transparenz. Öffnet eure Inventare, zeigt, was ihr habt, denn die meisten Herkunftsgruppen oder Gesellschaften wissen ja noch gar nicht, wo ihre Objekte überall in Europa liegen. Und wir könnten jetzt alles einfach online stellen, von den Fragen der Digitalisierung mal ganz abgesehen. Aber bei bestimmten Dingen würden wir damit dann auch wieder sozusagen die Gefühle der Herkunftsgesellschaft verletzen, weil es eben geheim ist, weil es etwas ist, was nicht jeder sehen darf. Das heißt, bei manchen Sachen wissen wir das schon und bei anderen müssen wir erst mit ihnen darüber sprechen und das dann eben jeweils aushandeln.
Das heißt, die Objekte haben auch heute zum Teil noch kultische Bedeutung. Die Tradition ist in diesen Ländern doch noch erhalten geblieben.
Ja, und gerade natürlich für jüngere Nationalstaaten, aber auch für diese Gruppen, die dann eben teilweise ja auch jetzt erst, wenn man das auf andere Bereiche ausdehnt, auf ihre indigenen Rechte pochen. Das können auch Copyrights sein auf bestimmte Muster zum Beispiel. Das können Rechte sein, bestimmte Territorien zurückzubehalten, Landrechte. Und selbst das kann mit solchen Objekten verbunden sein. Das heißt, ist. Auch identitätsstiftend natürlich in großer Weise.
Die Idee, überhaupt solche Objekte auszustellen, war ja damals schon ein sehr zweifelhaftes Unterfangen, wenn man das vom humanistischen Standpunkt aus sieht. Und heute zeigt sich umso mehr, dass man bestimmte Dinge vielleicht auch gar nicht so zeigen sollte, dass sie zwar ethnologisch und wissenschaftlich interessant sind, dass sie manchmal aber eben auch Gefühle verletzen und mehr noch Menschenwürde verletzen, wenn man sie einfach so der Öffentlichkeit preisgibt. Diese Gegenstände aus kolonialer Vergangenheit spiegeln eben auch den menschenverachtenden Blick, die Haltung der Kolonialmächte der Europäer aus der eurozentristischen Sicht auf die kolonialisierten indigenen Völker, die im Grunde ja eigentlich nur ausgenutzt wurden.
Genau, und wenn man das jetzt heute ausstellt oder Teil einer Dauerausstellung oder einer Sonderausstellung macht, dann ist es eben wichtig oder eigentlich auch die Aufgabe, wenn man selber daran beteiligt war, als Museum genau das zu thematisieren und wieder sichtbar zu machen und dann eben denen man lange keine Stimme gegeben hat, wieder eine Stimme zu geben und dann eben auch deren Perspektive auf dieses Objekt und was es denn eigentlich für sie bedeutet oder bedeutet haben könnte früher oder was man damit zukünftig machen sollte, dann eben genauso mit zur Ausstellung zu bringen oder mit einfließen zu lassen.
Vielen Dank, Frau Dr. Andratschke, für das Gespräch.
Danke.
Soweit das Gespräch mit Dr. Claudia Andratschke, Provenienzforscherin am Landesmuseum Hannover über Sammelgut aus kolonialen Kontexten. Am Mikrofon war Axel Kleinecke. In der zweiten Sendung zum Thema Ein heikles Erbe, koloniales Sammlungsgut im Landesmuseum Hannover wird Frau Baumann vom Landesmuseum von ihren Forschungen über Wilko von Frese berichten, einem Offizier der Kolonialtruppen, der aus Hannover stammend in Afrika auch als Sammler tätig war. Am Beispiel einer Königsstatue können wir in dem Gespräch anschließend die Sicht auf ein besonderes Fundobjekt von damals bis in die Gegenwart verfolgen.